Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Alexander Robel, Architekt, Stadtentwickler, Eishockey-Enthusiast. Ja, lieber Alexander, schön, dass du heute bei uns im Weiden-Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Benni, freue mich hier zu sein.
Ja, du bist Architekt in Weiden, Diplom-Ingenieur bei der FH, Master of Engineering, dazu Energieeffizienzexperte, Sachverständiger. Ja, wie bist du denn zur Architektur gekommen?
Oh, das ist eine lange Geschichte.
Ja, dann fangen wir an.
Also es ist so, dass ich in Weiden geboren wurde und hier auch meine Schullaufbahn absolviert habe bis zum Abitur am Kepler-Gymnasium. Habe schon sehr früh 1987 angefangen, Eishockey zu spielen und wollte eigentlich nur Eishockey spielen und eigentlich nichts lernen. Dann war es tatsächlich so, dass wir damals die Gelegenheit bekommen haben, als zwei, drei junge Nachwuchsspieler in der ersten Mannschaft in Weiden mitzutrainieren und mitspielen zu dürfen. Und nach dem Abitur wollte ich weiterspielen. Und dann haben meine Eltern zu mir gesagt, Mensch, du kannst nicht einfach nur Eishockey spielen, du musst was Anständiges lernen. Mein Vater hatte ein Architekturbüro in Weiden. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann lerne ich halt einfach Bauzeichen. Er wusste aber nicht, warum ich das eigentlich lernen wollte. Ich musste halt irgendwas arbeiten. Dann tatsächlich noch zwei, drei Jahre also gespielt in Weiden, hatte dann Stress mit einem Trainer und Kumpels von mir, ehemalige Schulkameraden, haben mir aus ihren Studienzeiten berichtet, das hat sehr viel Spaß gemacht, haben gesagt, dann gehe ich halt jetzt einfach studieren. Und weil ich schon Bauzeichner gelernt habe, habe ich mich beworben für ein Architekturstudium in Regensburg. Die haben mich genommen und so kam ich zum Architekturstudium.
Also witzig, also gar nicht so, dass man sagt, naja, der Vater war halt Architekt, dann habe ich gesagt, oh, das hat mich so begeistert und jetzt mache ich auch, sondern eher so, naja, dass man halt was macht
quasi. Natürlich weiß ich im Nachgang, dass ich eigentlich mit der Architektur aufgewachsen bin. Ich habe schon früh als kleines Kind die Pläne von meinem Dad ausgezeichnet. Ich war eigentlich immer in seinem Büro, habe dort mitgeholfen, Pläne gefalten und so weiter. Ich bin mit dem Metier groß geworden, das kann man schon sagen und von daher war dann der Schritt gar nicht weit.
Okay, dann hast du in Regensburg an der FH damals noch, hieß es ja, genau, studiert quasi. Und dann hast du aber später nochmal die Master of Engineering, das war nochmal ein extra Studiengang quasi,
genau,
oder?
Nach dem Architekturstudium in Regensburg habe ich mich schon stark für die Projektentwicklung interessiert und auch für das Projektmanagement und habe dann einen Studiengang gefunden in Würzburg, der nannte sich Projektmanagement und Entwicklung und habe diesen dann nebenberuflich für 2,5 Jahre absolviert, immer Freitag und Samstag, es war eine recht anstrengende Zeit und diesen auch zum Abschluss gebracht.
Okay, aber das heißt jetzt, also dein Vater hat ja das Architekturbüro gehabt, das sind ja die freien Berufe, steigt man dann in das Büro ein oder hast du ein eigenes Büro gemacht? Wie lief das dann oder war das so ein fließender Übergang?
Tatsächlich war das auch sehr spannend und auch ein sehr guter Move von meinem Dad, weil er hat gesagt, jetzt bist du endlich fertig, jetzt kannst du auch selbstständig werden. Ich stelle dich nicht an, bei mir darfst du nicht arbeiten.
Okay, ja, hier ist mal hier Support. Ja. Fördern und fordern heißt ja so schön.
Absolut, ja. Absolut, ja. Und wir hatten dann auch die Gelegenheit, ein schönes neues Bürogebäude am Rebühl zu erwerben, haben wir dann gemeinsam gemacht und zwei verschiedene Büros dort, also mein Vater hat es weitergeführt, ich habe ein neues gegründet und ja, dort sind wir dann gemeinsam gewachsen und haben uns entwickelt und dort, oder damals war es dann natürlich auch so, dass die Vergangenheit beim ersten EV Weiden mir ein großes Sprungbrett brachte, weil natürlich der Bekanntheitsgrad schon recht groß war und viele meiner ehemaligen Spielkameraden und auch Schulfreunde zu der Zeit bauen wollten und die Unterstützung eines Architekten brauchten und auf mich zugekommen sind.
Und du fängst ja klassisch, als Architekt fängt man da wirklich immer so mit so einem Einfamilienhaus an. Ist das so immer der erste Schritt? Oder?
Tatsächlich waren das die ersten Schritte. Ja. Allerdings sind wir schon immer zweigleisig gefahren. Wir hatten ein Generalunternehmen zu Hause. Supermärkte bauen war das Kerngeschäft im Generalunternehmen meiner Familie. Und somit habe ich nicht nur Einfamilienhäuser geplant und gebaut, sondern auch einige Supermärkte mit Edeka und Rewe und anderen Projektentwicklern hier in Weiden. Und das war dann eigentlich auch das Sprungbrett in die Projektentwicklung, weil wir uns dachten, Mensch, das, was andere entwickeln, probieren wir auch, können wir auch und sind somit in das Projektmanagement und die Projektentwicklung gekommen, haben einzelne Grundstücke in Weiden erworben und mit Lebensmittlern und Discountern die ersten Märkte selbst entwickelt und gebaut und teilweise im Bestand behalten oder verkauft.
Also auch schon da eine breite Vielfalt. Und wir kommen auf das Projektentwicklungsgeschäft, kommen wir noch. Aber vielleicht ein Thema, was sich bei dir auch immer durchzieht, ist so das Thema energieeffizientes Bauen, nachhaltiges Bauen. Stichwort Passivhaus. Hat dich das schon immer gereizt oder wie bist du zu dem Thema gekommen?
Tatsächlich war das so, dass ich in Würzburg einen sehr guten Freund kennengelernt habe beim Studium, der Passivhausplaner war. Das Passivhaus war damals noch nicht so stark verbreitet in Deutschland und hat auch nie wirklich Fuß gefasst, hat sich nie wirklich durchgesetzt. Daraus entstanden eigentlich die Energieeffizienzhäuser, die man heute als KfW 40 plus, KfW 40 EE kennt. Und dieser Freund, Kai Künzel, kann man ja nennen, hat mich sehr stark geprägt und beeinflusst damals. Und ich habe viel Zeit mit ihm verbracht und deshalb habe ich mir gedacht, Mensch, das macht mir so viel Spaß, da steige ich auch mit ein. Interessante Anekdote dazu. Wir haben damals den ersten Supermarkt in Weiden an der Bürgermeister-Probstraße entwickelt und natürlich mussten wir den Stadtrat überzeugen, hier einen Supermarkt genehmigt zu bekommen. Ich habe mit den verschiedenen Fraktionen Termine abgehalten, um dieses Projekt vorzustellen und habe den Grünen damals angeboten, wir bauen den ersten Supermarkt in Weiden in Deutschland in Passivhausbauweise energieautark. Und da kam die Antwort damals, kennen wir eh nicht, wollen wir nicht. Ein weiterer Supermarkt gehört sich nicht nach Weiden. Hat mich ein bisschen traurig gestimmt, aber zum Glück letztendlich haben wir ihn trotzdem bauen dürfen.
Genau, der steht, aber Mai ist ja auch, also ist ja nicht nur, sagt man, das ist nicht nur ein Trendthema, es ist wichtig, das Thema Klimaschutz und Co. bewegt uns ja alle, aber es ist natürlich auch immer ein Kostenthema. Passivhaus kostet ja erstmal wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber im Laufe der Zeit rechnet sich das wahrscheinlich.
Absolut, oder? Vor allem in der heutigen Zeit kannst du sagen, dass ein energieeffizientes Gebäude sich auf Dauer auszahlt. Das heißt, der Nutzer des Gebäudes hat auf Dauer mehr Ertrag, hat weniger zu investieren in sein Gebäude, weil die Betriebskosten weitaus geringer sind als bei einem herkömmlichen Gebäude.
Hm. Du bist der Projektentwickler. Kommen wir mal zu einem Projekt, was jetzt kurz vor der Verwirklichung steht. Nämlich ein Projekt ist ein großes, ist ein Neubau am Postkeller, nämlich mit einer großen Kita. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er jetzt auch Kindergärten baut?
Ich habe damals dieses Grundstück schon länger im Auge gehabt und Kontakt aufgenommen zum Eigentümer, zu der Familie Haug, zum Bernhard Haug, und ich habe mich wirklich sehr gut mit ihm verstanden. Bernhard Haug war damals Geschäftsführer von der Bürgerbräu GmbH und habe ihm einfach ganz frech gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dieses Grundstück aus seiner Bürgerbräu heraus zu verkaufen, und konnte ihn auch überzeugen, dass das Sinn macht, weil er schon längst länger versucht hat, verschiedene Grundstücke dort rauszunehmen. Nach kurzfristiger Verhandlung konnten wir dieses Grundstück erwerben und haben dann versucht, mit der Stadtplanung Weiden zusammen eine geeignete Nutzung zu finden. Die Stadtplanung war der Meinung, dass dort ein urbanes Gebiet die beste Entwicklung ist. Ein urbanes Gebiet beinhaltet soziale Nutzung, Wohnnutzung und gewerbliche Nutzung. In der gewerblichen Nutzung finden wir den Postkeller als Gaststätte wieder. Eine Wohnnutzung kriegen wir dort auch unter. Dann fehlte noch die soziale Nutzung. Unglücklicherweise haben wir hier auf Unterstützung zählen können vom Dezernat für Soziales, die tatsächlich Untersuchungen angestrebt haben, Plätze für Kindergärten zu finden, und haben diesen Standort ordentlich untersucht und kamen zu dem Schluss, dass dieser Standort sehr gut geeignet ist, einen Kindergarten zu errichten, und wir haben den Ball gerne aufgenommen und gehen seitdem gemeinsam den Weg mit Stadtplanung und auch Amt für Soziales, um dort den Kindergarten weiterzuentwickeln.
Okay, also direkt beim Postkeller oben wird also ein großer Kindergarten nochmal entstehen. Mhm. Dieses Jahr wahrscheinlich wird schon losgehen. Und parallel, du hast schon das Thema Bürgerbräu angesprochen, ist auch ein weiteres großes Grundstück gerade in eurer Verantwortung, nämlich der alte Volksfestplatz. Und dort gibt es ja auch viel Diskussionen, was dort entstehen kann. Wie ist denn da der aktuelle Stand und was kann dort mal wirklich auch baulich sichtbar werden?
Der aktuelle Stand ist der, dass die Rahmenplanung soweit abgeschlossen ist. Die läuft seit circa 3,5 Jahren. Die Rahmenplanung wird Mitte dieses Jahres beschlossen und daraufhin dürfen wir dezidiert für Einzelflächen oder für die Gesamtfläche Bebauungspläne erstellen. Es gab seinerzeit noch den Zukunftsrat in Weiden, der verschiedene Konzepte vorgestellt hat, die dann über die Stadtplanung mit der Öffentlichkeit abgestimmt wurden. Ein primäres Projekt, welches der Bevölkerung ganz gut in den Sinn passen würde, wäre ein Technologiecampus. Wir werden das Thema angehen. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass hier genügend Gelder zur Verfügung stehen, um so ein Projekt in dieser Größenordnung umzusetzen. Wir haben noch weitere Konzepte für diese Fläche und hoffen, dass wir da schnell zu baulich kommen und diese umsetzen können.
Ja, ein Thema ist ja das neue Feuerwehrgebäude. Auch das soll dort eventuell entstehen. Also, aber in der Summe ist es ja schon so, jetzt aus Sicht meines Architekten und Projektentwicklers, also man hat Flächen. Wie geht man eigentlich immer so an so eine Flächenentwicklung ran? Man hat ein weißes Blatt Papier, man hat eine Fläche. Wie fängt man da an? Wie ist denn das so jetzt mal konzeptionell unabhängig von, wir sehen ja meistens dann die Ergebnisse, aber wie geht man denn da als Planer eigentlich ran und sagt, jetzt habe ich da eine weiße Fläche und mal ein paar Kästchen rein oder wie macht man das?
Nicht ganz. Man muss dazu sagen, dass wir die Fläche erworben haben vor knapp 6 Jahren. Damals war die Zeit noch eine ganz andere. Wir haben damals wahnsinnige Wohnungsnot gehabt in Weiden, die wir übrigens immer noch haben. Damals war der Wohnraum noch bezahlbar, damals gab es noch ordentlich Fördermittel. Und zuerst dachten wir an eine schnöde Wohnbauentwicklung, die damals noch finanzierbar gewesen wäre. Jetzt sind wir leider in einer Zeit, wo kaum mehr irgendwas finanzierbar ist. Es gibt kaum Gelder vom Freistaat, die Stadt Weiden ist ja bekannt, hat auch kein Geld für eigene große Entwicklungen. Deshalb sind wir angewiesen auf Entwicklungen wie die Feuerwache, um diese Fläche nur teilweise überhaupt zu belegen. Aber du sagst, mach ein paar Kästchen draus. Nein, so ist es nicht. Man fängt an mit dem Entwurfsprozess, guckt sich die Umgebung an, guckt sich die Wegebeziehungen an, die Verbindungen, die notwendig sind, die auch weitergeführt werden sollen und belegt dann diese Flächen entsprechend mit verschiedenen Nutzungen. Und auch hier kommt ein sogenanntes urbanes Gebiet wieder zum Tragen und da versucht man eben die Flächen sinnhaft, aber auch bezahlbar und wirtschaftlich umsetzbar zu beplanen.
Genau, also am Schluss ist nicht nur das Architektonische, das heißt die Umsetzung des Ganzen und auch immer das Thema, wie kann man das auch wirtschaftlich machen.
Absolut.
Für wen auch immer. Es kann ja auch eine Stadt, wenn was beplant, muss es ja auch in irgendeiner Form wirtschaftlich sein.
Genau.
Also das ist schon immer eine wesentliche Leitplanke für so einen Planungsprozess.
Mittlerweile ist es leider so, dass die Wirtschaftlichkeit an höchster Stelle steht. Wir leben in einer Zeit, in der kaum mehr irgendetwas wirtschaftlich darstellbar ist.
Wirklich also, schlimm. Okay, das heißt, das bremst natürlich auch Verfahren. Und das hast du schon angedeutet, vor 6 Jahren habt ihr das erworben. Und das ist ja jetzt, was dich auch so begleitet. Du bist ja jetzt schon weit über ein Jahrzehnt, also fast 2 Jahrzehnte.
Genau,
schon.
2 Jahrzehnte. Nächstes Jahr Jahrzehnte, 20-jähriges Jahr.
20 Jahre unterwegs. Und ich glaube, was dich immer begleitet, ist diese wahnsinnig lange Projektlaufzeit. Also diesen langen Atem haben, bis etwas entsteht, im Sinne von auf dem Papier, aber vor allem dann auch mal mit Bagger und Co. Ist das nicht auch ein Stück weit frustrierend, wenn man sagt, jetzt bin ich 6 Jahre, 10 Jahre dran und es geht nichts voran? Wie motiviert man sich da, wenn man sagt, oder hat man dann einfach, ich habe 10 im Petto und eins wird schon was werden und jedes Jahr habe ich eins, was sich entwickelt? Oder ist es dann wirklich so, dass man sagt, irgendwann, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, irgendwie geht nichts voran?
Also wenn ich die 50 überschritten habe, werde ich keine Projektentwicklung mehr beginnen, weil es tatsächlich so ist, dass diese Zeiträume nicht mehr überschaubar sind und tendenziell werden die Zeiträume von der Entwicklung, von der Grundidee bis zum Baurecht immer länger. Damals war ich 41 Jahre alt, war noch ein bisschen ungestüm und hatte die Energie, Partner zu überreden. Bin ja von Herzen Weidner und habe mir tatsächlich gedacht, das war tatsächlich eine Herzensangelegenheit von Anfang an, zu sagen, Mensch, wenn jetzt irgendeiner von außerhalb kommt und diesen alten Festplatz erwirbt und irgendwas drauf macht, wird es mir mein Leben lang leid tun. und hier eine ordentliche Entwicklung gemeinsam mit der Stadt Baden anzustreben, war der erste Anspruch, der erste Ansporn, diese Fläche zu erwerben, unabhängig von der Zeitachse, wie lange es auch immer dauern wird. Und die Projektentwicklung ist schon so, dass es eher Hobby ist, ein teures Hobby zwar, aber eher Hobby als die Pflichtveranstaltung, nämlich das Architekturbüro zu betreiben.
Also du lebst schon, also genau, das muss man glaube ich unterstreichen, weil du halt oft da öffentlich auftrittst, eben wenn man sagt, da ist wieder eine neue Projektentwicklung, aber im Kern das Brot- und Buttergeschäft, wenn man es mal so sagen darf, aber das, was ja Leidenschaft drin hängt, ist, es kommt einer, der sagt, plan mir mein Einfamilienhaus als Passivhaus oder wie auch immer. Das ist euer Geschäft, was ihr tagtäglich eigentlich genau, auch genau macht, wovon ihr lebt. Und das andere ist, wo man sagt, da kann man auch wirklich Stadtentwicklung mitgestalten, positiv mitgestalten. Aber du hast ja auch den einen oder anderen Tiefschlag schon erleben müssen als Projektentwickler. Und da muss ich natürlich auf ein Projekt kommen, was immer wieder in den Medien ist, nämlich das Gelände, das Turnerbund-Gelände, wo wir seit 10 Jahren versuchen, Wohnbebauung hinzubekommen. Und die ursprüngliche Idee der Wohnbebauung dort ist ja von dir, oder?
Genau so ist es, ja. Es ist 10 Jahre her. Wir standen damals vor diesen Wiesen und hatten die Idee, als der Turnerbund dringend Geld brauchte und eine Möglichkeit gesehen, aus diesen Flächen etwas Tolles zu entwickeln. Damals war Wohnraum noch bezahlbar, das Wohnraum errichten, das Wohnraum entwickeln noch bezahlbar. Wir haben dann ein Jahr mit der Vorstandschaft, ich habe ein Jahr lang mit der Vorstandschaft des Turnerbunds verhandelt, habe unsere Planungskonzepte mit der Stadtplanung und mit der Politik besprochen, offengelegt. Und uns wurde versprochen, dass wir dieses Baurecht sehr schnell durchbekommen. Ich bin mit dem Vorstand des Turnerbunds damals zum Notar gegangen, habe das Grundstück gekauft und bin dann aus allen Wolken gefallen. Es war ein Riesenschlag in die Magengrube, als ich einen Brief von der Stadt Baden bekomme, dass die Stadt Baden das Vorkaufsrecht zieht, um meine Ideen selbst umzusetzen. Damals war es so, dass ich mir wirklich gefragt habe, macht es noch Sinn, hier weiterzuarbeiten in meiner Stadt, in unserer Stadt? Hat doch tatsächlich ein bisschen gedauert, um sich hier wiederzufinden, weil man so betrogen und belogen wurde, wo ich mir gedacht habe, ich habe kein Vertrauen mehr in diese Stadt. Und da macht man trotzdem weiter. Und man sieht, wo man heute steht bei diesem Projekt. Stadt wird ganz viel Geld ausgegeben für irgendwelche Projektentwicklungen, die bis heute nicht funktioniert haben.
Also am Schluss, ich betone das immer, am Schluss könnten da schon Kinder spielen und die dort eingezogen sind. Und wir hätten dort 300 Wohnungen, waren dort geplant, sind irgendwie immer noch geplant. Da wird man mal sehen, was sich daraus noch entwickelt. Aber das ist schon so, wo man dann sagt, gerade wenn man sagt, wenn man so eine Stadt dann auch entwickeln will, wo man sagt, das sind so Tiefschläge, die man halt auch als Projektentwickler aber immer wieder erlebt wahrscheinlich. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass Projekte scheitern, aber das ist natürlich auf eine Art und Weise gescheitert, wo man sagt, das war jetzt nicht absehbar. Ja. Aber trotzdem hast du weitergemacht und jetzt tatsächlich der Postkeller ist in diesen 20 Jahren das erste Projekt, was in die Verwirklichung kommt.
Tatsächlich
und,
ist es so.
Ja. Aber auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zeigt ihre Hartnäckigkeit, zahlt sich manchmal auch aus. Aber du hast schon einen Punkt angesprochen, das, glaube ich, viele Menschen bewegt. Das Bauen wird immer teurer, sowohl in öffentlicher Hand als auch Privatmann. Wie schafft man denn das überhaupt noch, Projekte zu verwirklichen und voranzubringen? Gibt es da irgendwie ein Ende des Tunnels, wo man sagt, es wird wieder besser oder anders? Oder sagst du, wir müssen einfach komplett neu denken, neue Wohnformen denken, neue Konzepte denken, weil das Klassische, ich baue mein Einfamilienhaus, ich baue große Wohnblöcke, das wird finanziell gar nicht mehr machbar sein. Wie siehst du das?
Ich bin da sehr pessimistisch gestimmt, was unsere ganze Region Bayern, unser ganzes Land betrifft eigentlich. Ich glaube, dass also eine sehr schwierige Frage, da muss man ganz schön weit ausholen. Ich habe das Gefühl, Deutschland leidet an einer Autoimmunkrankheit und zerstört sich selbst. Wir waren in Tschechien, also gespielt vor 2 Wochen Und dort siehst du nur glückliche Menschen. Du siehst Pipelines durchs Land laufen, du siehst Atomkraftwerke, Kohleabbau und Gaskraftwerke. Ich sage nicht, dass das das Beste ist. Wir waren vielleicht ein bisschen zu schnell, die Energiewende als kleines Deutschland herbeizuführen. Ich denke, dass man eher versuchen oder hätte versuchen sollen, seinen Beitrag zu leisten, die Großen, die wirklich die Energiepolitik im Griff haben und die Energiewende hätten anleiten können, zu lenken und zu leiten und nicht selbst sich diese Bürde aufzubürgen. Ja. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass wir die nächsten Jahrzehnte, wenn es keinen großen, großen, großen Knall gibt und wir wirklich alles ganz, ganz weit zurückdrehen, Riesenprobleme haben werden, jemals wieder auf die Füße zu kommen.
Boah, da werde ich natürlich, lieber Alexander, diesem Pessimismus will ich wenig Raum geben, weil wir ja Dinge tun, weil wir Optimisten sind. Und deswegen will ich aus diesen schwierigen Rahmenbedingungen, die du sicherlich auch, wo man sagst, die sind vorhanden, wo siehst du trotzdem ein Potenzial für unsere Stadt?
Ich sehe Potenzial, wenn wir gemeinsam an Projekten arbeiten und nicht gegeneinander. Damit mit gemeinsam meine ich die Stadtpolitik, die Stadtplanung, die Behörden und uns freie Entwickler und Architekten, dass wir aber auch den Mut haben, mal gemeinsam nach München zu fahren, dort anzuklopfen und zu sagen, Mensch, wir hier in der nördlichen Oberpfalz wollen was Tolles entwickeln, gebt uns ein bisschen Geld, gebt uns ein bisschen Freiraum, lasst uns auch unsere nördliche Oberpfalz, lasst uns beiden nicht verkommen, weil wir diese Unterstützung ganz dringend notwendig haben. Kurze Anekdote dazu, großes Vorbild, politisches Vorbild, Beimler Josef, ehemaliger Bürgermeister in Waldthurn. Für Waldthurn haben wir vor 15 Jahren ein Seniorenpflegeheim geplant und auch gebaut. Und wir wollten, beziehungsweise der Bürgermeister Beimler wollte Fördermittel abgreifen aus München. Was hat er gemacht? Er hat einen ganzen Bus voll gemacht mit Waldthurnern, inklusive seinen kleinen Architekten. Wir sind nach München gefahren, ins zum Ministerium, haben dort angeklopft und gesagt, wir brauchen Geld für unser neues Pflege- und Seniorenheim. Hat beim ersten Mal nicht geklappt, 2 Wochen später sind wir wieder runtergefahren. Und dann sind wir nochmal runtergefahren, bis wir gesagt haben, nehmt euer Geld, hört auf zu nerven, kommt nie wieder. Und genau diesen Enthusiasmus wünsche ich mir, in der Gemeinschaft, vor allem aus der Politik hier in Weiden, weil ihr habt die Kontakte, ihr habt die Möglichkeiten, die haben wir nicht, aber wir brauchen das Geld.
Du hast gesagt, Gemeinschaft und Hartnäckigkeit, das sind auch zwei Eigenschaften, die man auch in den Sport braucht, nämlich beim Eishockey. Du hast das ganz am Anfang schon gesagt, eigentlich hättest du jetzt auch irgendwo in der Penny die IHL spielen können, jetzt wahrscheinlich wäre es irgendwann auch zu Ende altersmäßig. Wie bist du denn, um jetzt hier den Bogen auch ein bisschen zu deinen sportlichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten zu kriegen, wie bist du denn, du hast gesagt, da bist du einfach reingerutscht zum Eishockey oder hattest du Freunde, die gespielt haben? Und
1987 war ich 8 Jahre alt, das Eisstadion hat eröffnet. Mein bester Schulfreund damals hat die erste Stunde miterlebt und hat mich 2 Wochen später einfach mitgeschleppt. Von daher fand ich es sehr cool und habe nie wieder aufgehört, diesen Sport nicht weiter zu betreiben. Und in die DEL hätte ich es nie geschafft. Wir haben damals in Weiden Bedingungen gehabt, die nicht diesen Ausbildungsgrad hergaben, den wir heute unseren Jugendlichen bieten können. Wir haben zum Spaß gespielt, haben aber trotzdem unendlich viel Ehrgeiz und Leidenschaft entwickelt, damals mit unseren Vorbildern Mark Butler, Pavel Richter, wie sie alle hießen, und wollten unbedingt in die erste Mannschaft kommen. Ein paar wenige durften dann tatsächlich schon mit 17, ich war auch selbst dabei, mit trainieren und wurden dann auch einberufen, dort das Trikot von der ersten Mannschaft tragen zu dürfen. Wir haben 3-4 Saisons lang mit auf der Bank gesessen, haben viele Eiszeiten bekommen. Und wie gesagt, dann ging es irgendwann zum Stadion. Und das ist eigentlich das, was wir den Jugendlichen heute wieder mitgeben wollen, diese Leidenschaft und diesen Ehrgeiz für eine Sache zu entwickeln, dass der EV Weiden die beste Anlaufstelle.
Genau, weil mittlerweile bist du weniger am Eis, sondern vor allem neben dem Eis unterwegs oder auch am Eis, aber du bist quasi gefühlt ja auch fast jeden Abend trotzdem noch am Eis, weil jetzt kommt man über die Kinder dann langsam wieder dazu, dass die eigenen Kinder aufs Eis wollen und du bist jetzt im Vorstand aktiv, als Betreuer aktiv. Wie oft bist du jetzt so in der Woche im Eisstadion, in der Saison?
Ich bin eigentlich jeden Tag im Eisstadion.
Okay.
Ja. Das ist eigentlich so wie früher. Das ist, ja. Man geht zum Sporteingang, macht die Tür auf und lässt alle Sorgen hinter sich. Man betritt eine andere Welt, einen anderen Kosmos und fühlt sich dort eigentlich wohl unter seinesgleichen, seinesgesinnten. Und das Spannende ist, dass man dort ganz, ganz viele Menschen trifft, die man schon vor 40 Jahren dort getroffen hat, die sich alle ähnlich engagieren und Spaß haben, jetzt den Jugendlichen und den Kindern diesen Sport beizubringen und nahezulegen und auszubilden.
Und das ist ja wirklich so, dass man sagt, also auch der erste EV Weiden hat ja mittlerweile wahnsinnig viele Kinder, auch 200 Kinder, die er betreut. Und diese Mischung aus professionellen Trainern und eben wie bei dir jetzt vielen Ehrenamtlichen, die ja nicht nur eben unter der Woche am Eis sind, sondern am Wochenende. Oder du hast erzählt, du warst in Tschechien jetzt dabei oder man ist mal ein ganzes Wochenende unterwegs. Mhm. Also ist schon sehr zeitintensiv das Ganze, wirklich für alle Beteiligten.
Es ist sehr zeitintensiv, aber es tut uns allen nicht weh. Wir machen das alle vom Herzen sehr gerne. Da nehme ich wirklich keinen raus. Wir haben extrem viel Spaß daran, unsere Kinder in der Entwicklung zu beobachten und zu sehen, was sie für Fortschritte machen. Wir machen keine oder nicht nur Eishockeyspiele aus diesen Jungs und Mädels, sondern wir machen Menschen aus den Jungs und Mädels. Und sie müssen aufs Eis, müssen in einem Verein sein. Und wie ich immer sage, weg von der Straße, was ist dann die Alternative?
Das heißt, das ist ja total spannend, beim Eishockey formt man nicht nur Eishockeyspieler, sondern Menschen. Als Stadtentwickler und Architekt baut man nicht nur Häuser, sondern man formt Städte und entwickelt Städte. Und ich glaube, das ist die Verbindung, wo du an unterschiedlichen Stellen wirkst und Wirkung hast und tatsächlich total spannende Einblicke uns heute gegeben hast. Und wir sind noch nicht ganz am Schluss, weil bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine Schnellantwortrunde und du musst mir sagen, was dir näher liegt. Ein Stadtprojekt oder ein Einfamilienhaus?
Stadtprojekt.
Beton oder Holz?
Holz.
Baustelle oder Kabine?
Kabine.
Entwurf zeichnen oder auf der Eisfläche stehen?
Eisfläche.
Weiden heute oder Weiden 2040?
40.
Ja, das zeigt. Und deswegen, du hattest dazwischen mal eine kurze Phase, wo ich sage, das wird mir jetzt fast ein bisschen zu pessimistisch, aber ich glaube, als Architekt, Stadtplaner, Stadtentwickler und auch als Eishockeyspieler muss man Optimismus im Blut tragen. Und ich glaube, das zeigst du auch. Und diesen unendlichen Willen, Weiden positiv zu gestalten, das war spürbar. Deswegen, lieber Alexander, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Danke für deine Arbeit als Architekt, deine Sicht auf nachhaltiges Bauen und auf Stadtentwicklung und dein Engagement in und um Weiden. Und dementsprechend danke auch natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen bei Spotify und Co. Und wenn ihr selbst einmal Gast sein wollt oder Vorschläge habt, schreibt uns an info@weidenpodcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.